Hallöchen alle miteinander. Wir sind hier wieder beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk oder beim trashigen Niveau Talk oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und heute geht es um das Warhammer Fantasy RPG. Bitte benutzt die Kapitelmarken, wenn ihr sie benutzen wollt, weil wir werden wie immer ein bisschen was vorher erzählen, ein bisschen was zu Medien, ein bisschen was zu anderen Sachen. Und wenn ihr das alles gar nicht hören wollt, dann springt doch direkt zum Hauptthema.
Also wirklich, hier passiert überall ein bisschen, aber nichts richtig.
Wir hatten damals ja nichts, also auch keine Fantasy-Filme.
Klingt ein bisschen wie DSA 1, da muss ja auch nur, keine Ahnung, 8 Werte auswürfeln und dann bist du startbereit. Ich wurde nicht erkannt, aber dann im Nachhinein dann doch erkannt. War sehr witzig.
Da tut mir der Patrick jetzt ein wenig leid, denn das zweite Mal in Folge muss er mit mir über das Dating-Thema sprechen.
Ich will nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal den ganz fantastischen Patrick. Hallo.
Moin moin. Ja, Patrick hier, wie ihr mittlerweile wahrscheinlich wisst, All-Around-Nerd in allen Bereichen unseres schönen Hobbys und aller anderen Hobbys, die es da so gibt.
Patrick. Ich werde nicht müde, es zu versuchen, bist du wenigstens ein kleines bisschen berühmter geworden. Hat wenigstens irgendwer deine Stimme erkannt oder dein Gesicht oder sowas?
Jein. Und zwar war ich auf einer Con letztens und da hat tatsächlich jemand gesagt, ach, das warst du? Ich hab die Folge gehört und ich hab dich nicht erkannt. Also, ich wurde nicht erkannt. Aber dann im Nachhinein dann doch erkannt. War sehr witzig.
Okay, du bist jetzt also schon so ein bisschen berühmt. Und vielleicht wirst du noch berühmter als Tee-Experte. Denn dieses Mal frage ich dich doch einfach mal, wie ist denn überhaupt deine Beziehung zu Tee, damit die HörerInnen auch gleich merken, dass wir wirklich die ExpertInnen sind und unserem Urteil vertrauen. Denn das ist natürlich immer der Sinn. Unsere Meinung ist die einzig richtige, besonders wenn ich irgendwas verreiße.
Ja, und meine Meinung ist die einzig richtige, davon bin ich irgendwann weggekommen, weil das stimmt sowieso nicht.
Na, weil du ja weißt, dass meine Meinung die einzig richtige ist.
Mein Fehler, das tut mir natürlich leid. Ja, also Tee, ich trinke gerne Tee, ich trinke keinen Kaffee, wenn ich irgendwas Warmes brauche, dann trinke ich Tee. Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, da Zucker reinzumachen, damit ich den Geschmack irgendwie besser, ja, damit der Geschmack besser rüberkommt. Das Einzige, wo ich tatsächlich was reinmache, ist schwarzer Tee. Da kommt ab und zu Kolutjes rein. Aber ansonsten trinke ich Tee eigentlich immer ungesüßt, damit der Geschmack auch rüberkommt. Und ja, ich trinke seit Jahren Tee und ich mag gerne Tee und ich habe viele verschiedene Sorten. Und ich trinke trotzdem immer nur 3, aber naja, ausprobieren ist immer toll.
Meine Beziehung zu Tee hat sich im Verlauf meiner fast jetzt 40 Lebensjahre ziemlich geändert. Es gab bei uns immer zu Hause Tee zu trinken, mindestens zum Abendessen, meistens mehr. Allerdings immer nur, ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, den Tee, den meinen Großeltern geschmeckt hat. Und das waren meistens Früchtetees und die kann ich immer noch gar nicht leiden. Entsprechend habe ich dann auch nie irgendwie noch Tee getrunken, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin. Aber jetzt muss ich zugeben, auf Arbeit, seitdem ich tatsächlich die Freuden von einem simplen Pfefferminztee oder vielleicht sogar von einem ganz simplen, leicht gesüßten Kamillentee gefunden habe. Also ich trinke bestimmt ungelogen im Winter 1,5 Liter Tee auf Arbeit und im Sommer zumindest 1,5 Liter und dann noch ein bisschen Eistee vielleicht noch und
ja, Tee eignet sich ja sehr, sehr, sehr gut, um im Sommer daraus Eistee zu machen. Das ist das, was ich mache. Ich nehme die ganzen Früchtetees, schmeiße immer 2 oder 3 verschiedene Sorten zusammen, lass die abkühlen, dann kommen 2, 3 Eiswürfel rein und dann ist das im Sommer top. Ungesüßt, kalter Tee, total gut.
Und wir haben wie letztes Mal schon wieder eine Halloween-Sorte. Halloween ist zwar vorbei, aber ich meine, wir sind immer noch im November, wenn die Folge jetzt rauskommt, also ich glaube, das zählt irgendwie gerade so noch. Und zwar haben wir dieses Mal das Haunted Carousel, eine Fruchttee-Mischung. Und der Geschmack soll an gebrannte Mandeln erinnern. Schauen wir mal. Ich rieche wie immer erstmal aus der Packung. Ah, oh, es geht gar nicht auf, doch, es geht auf. Okay, also der Geruch ist super fruchtig tatsächlich und süß. Gebrannte Mandeln, hab ich lange nicht mehr gegessen.
Aber ich finde nicht zuordnenbar, finde ich. Also ich hättest du nicht mir nicht vorher gesagt, dass das gebrannte Mandeln sind, hätte ich das nicht zuordnen können.
Also ich hätte auch eher so ein bisschen in die Richtung an Popcorn gedacht, weil auch Popcorn mit drin ist.
Oh, ja.
Gebrannte Mandeln komme ich jetzt nicht ganz drauf. Und wenn man sich das so anguckt tatsächlich, ich habe das Gefühl, jedes einzelne Bestandteil, was da drin ist, kannst du einfach so aus der Packung raussnacken. Ich habe ja zugegeben, wo wir damals diese Butterbier-Mischung hatten, habe ich da die ganzen Karamellbits irgendwann rausgesnackt, weil die so lecker waren. Und hier sind ja diese ganzen Trockenfrüchte drin. Apfel, Ananas, Papaya, Weinbeeren, Kokos. Also alles, was man halt auch so normalerweise kaufen kann im Supermarkt zum Snacken, ist hier drin. Es dürfte also wirklich richtig fruchtig werden. Und eben Popcorn und Mandel und ein bisschen Zimt. Und Geruch, wie gesagt, mehr Popcorn als gebrannte Mandeln. Geschmack, schauen wir mal.
Und, was sagst du?
Im Gegensatz zum Geruch, der ja nicht so an gebrannte Mandel erinnert hat, geht tatsächlich der Geschmack des Tees doch schon in diese Richtung. Das ist jetzt eine ganz seltsame Assoziation, aber es hat so ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling, wenn ich das trinke. Ich kann es nicht ganz genau beschreiben, weil es ist nicht richtig gebrannte Mandeln, es ist auch nicht richtig Popcorn. Aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich laufe im Schnee durch Halle über den Weihnachtsmarkt und suche gerade eine Bratwurst.
Das trifft's aber ganz gut. Mein erster Gedanke war, das hat so Glühwein-Vibes. Aber weil also diese Kräutermischung, die in Glühwein drin ist, also so ähnlich schmeckt das.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich habe leider denselben Fehler gemacht wie letztes Mal und habe den ja nicht lange genug ziehen lassen, sondern ich habe ihn versucht auf eine komplette Kanne zu ziehen zu lassen und da war zu wenig Tee von da und deswegen ist er jetzt sehr 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 dünn. Und auch da, wie du gesagt hast, eben die ganzen dicken Stückchen, habe ich das Gefühl, sorgen dafür, dass der Geschmack weniger rausgeht. Und deswegen, also ich glaube, wenn er ein bisschen stärker wäre, wäre er besser. Jetzt ist er sehr, sehr dünn, leider.
Ich denke, ich habe ihn genau richtig bei mir dosiert zu Hause. Und im ersten Moment, wo ich getrunken habe, habe ich gedacht, oh nein, es ist ein Fruchttee. Und wie ich ja gesagt habe, ich habe ein großelterliches Früchtetee-Trauma. Aber mit jedem Schluck wird es besser. Das ist wie wenn du Mate trinkst. Mate ist der erste Schluck eklig und dann wird's geil. Und das ist mit diesem Tee. Das ist mit diesem Tee. Also es wird mit jedem Schluck, muss ich sagen, das ist irgendwie, das passt auch. Also es ist dunkel, es fängt vielleicht irgendwann hoffentlich mal an zu schneien. Oder auch nicht, dank Klimawandel. Dieser Tee bringt mir Feeling. Und obwohl es ein richtiger Früchtetee ist, muss ich sagen, dass er mir tatsächlich deutlich besser schmeckt als der vom letzten Mal. Überraschung.
Okay, ja, Überraschung. Also da bin ich ganz anderer Meinung, weil der andere, den fand ich besser. Aber ich habe auch da ja schon gesagt, dass ich Zitronenfan bin und dass Tees mit Zitrone mich sowieso schon mal gewinnen. Und der hier, also A, Mate wird nicht besser mit keinem Schluck. Und B, dieser Tee, der ist okay. Also ich kann mir vorstellen, dass er, wenn man noch ein, zwei Monate wartet und es tatsächlich irgendwie schneit oder so, der irgendwie an einem kalten Winterabend irgendwie mal eine Tasse mal okay ist, aber eine ganze Kanne, weiß ich nicht, ob ich den, ich muss gucken, ich habe jetzt eine ganze Kanne, mal sehen. Naja, der wird halt dann irgendwann schon alle werden.
Okay, und egal, ob du es jetzt austrinkst oder nicht austrinkst, du bist zumindest ein bisschen gestärkt durch die Früchtepower. Und deswegen kommen wir gleich zum nächsten Segment, nämlich dem Videotipp oder den Anti-Videotipp der Folge. Und ja, fangen wir doch einfach wieder mit dir an. Was ist denn dein Videotipp oder Anti-Tipp der Folge?
Ja, mein Videotipp ist die Drakon-Episode, die Thomas hervorragend zusammengeschnitten hat und relativ schnell nach der Drakon dann auch rausgebracht hat. Da sage ich aber gleich noch was zu. Ich finde den Schnitt, den er gemacht hat, über dieses riesige Panorama, kann man es nur nennen, was da auf dem bei der Drakon war. Mega gut, weil man sieht den See schön, man sieht da einige Eindrücke. Ich bin auf dem Video ein paar Mal drauf und vielleicht erkennt man mich wahrscheinlich nicht, weil ich bin eine Stimme im Äther. Und naja, schauen wir mal.
Der Thomas kann das halt einfach. Ich weiß noch, wo ich das eine Mal auf dem Drakon war, hat er ja so einen Werbeclip für den Dorp-Merch gemacht und da habe ich so ein bisschen durchs Bild gemodelt irgendwie für eine Sekunde und ich fand mich sehr geil dabei.
Das mit den T-Shirts?
Ja, genau.
Ja, okay, alles klar. Da habe ich dich gar nicht erkannt oder habe ich dich nicht drauf geachtet.
Dann ist das mein Videotipp, nämlich zu sehen, wie ich geil am See rummodel.
Alles klar.
Ich bin mal wieder sehr ökonomisch unterwegs und kombiniere einen Videotipp mit einer Ask Me Anything-Frage, die schon seit vielen Monaten, ich glaube sogar Jahren, seit der zweiten Staffel mit Elea damals, die wartet darauf, beantwortet zu werden. Und zwar war die Frage, was für uns das beste Videospiel aller Zeiten ist. Also Patrick, mal Hand aufs Herz, was ist das beste Videospiel aller Zeiten?
Oha. Da ich ja sehr Nintendo geprägt bin, wird's irgendwas aus der Richtung sein, schätze ich mal. Ich tippe mal eins der Zelda-Spiele und wenn ich es eingrenzen müsste, würde ich tatsächlich sagen Tears of the Kingdom. Also sprich den neuesten Ableger quasi. Der ist wahnsinnig gut.
Ich muss ja zugeben, dass sich in mir selbst alles dagegen sträubt, jetzt irgendeinen Mainstream-Titel zu nennen, denn es gibt so viele kleine Spieleserien und sogar Indie-Titel, die bei mir mega starke, positive Gefühle ausgelöst haben. Da muss doch irgendwas dabei sein. Oder wir erinnern uns, es ist auch schon ewig lange her, ich habe mal so ein pädagogisches Handyspiel gespielt. Das war so intensiv, dass ich einen Tinnitus bekommen habe davon. Das war dann nicht mehr so lustig. Aber um ganz ehrlich zu sein, das einzige Videospiel, bei dem ich wirklich zu jeder Minute gedacht habe, es kann einfach nicht besser werden, also höchstens, man müsste es ein bisschen sauberer programmieren, ist tatsächlich ein absoluter Mainstream-Titel, nämlich Cyberpunk 2077. Und das führt mich jetzt zu meinem Videotipp, denn ich habe das Spiel erst Ende letzten Jahres auf der PS4 gezockt, nachdem es schon zahlreiche Patches hatte, damit es halbwegs stabil lief und naja, doch ziemlich gut aussah. Aber es ist halt trotzdem nur die PS4, die ja so das Minimum an technischen Möglichkeiten darstellt, denn mit entsprechender Hardware geht da natürlich viel mehr. Und gerade auf dem PC gibt es wohl eine ziemlich aktive Modding-Szene, welche das Spiel immer weiter verbessert. Und so habe ich letzte Woche ein Video gesehen über die Dreampunk 2.1 Mod. Und ich will jetzt ehrlich sein. Bei den Personen gibt es immer noch dieses berühmte Uncanny Valley, also selbst die modernste Technik lässt menschliche Figuren irgendwie nach Gummipuppen aussehen, aber gerade die Fahrzeuge und die allermeisten Umgebungen gehen wirklich langsam in Richtung eines Fotorealismus. Und deshalb mein Videotipp, selbst wenn man sich nicht für Videospiele an sich interessiert, das kann man sich ruhig mal angucken, einfach um zu sehen, was technisch eigentlich schon so alles möglich ist. Und ich habe gehört, unser Gast ist auch Videospieler und deswegen, hallo Karl-Heinz, wer bist du denn? Und natürlich, was ist das beste Videospiel aller Zeiten?
Ja, hallo zusammen, ich bin's mal wieder. Schön, dass es geklappt hat. Tut mir leid, ich bin noch immer ein bisschen von der Messe verknüpft, also wenn ich ein bisschen komisch mich anhöre, dann liegt es daran. Das beste Videospiel aller Zeiten, also ich soll mich vielleicht erstmal vorstellen, du weißt ja, ich habe so eine Vorstellungsphobie seit meiner ersten Vorstellung in der Vorschule, schleppe ich diese Traumata mit mir herum, mich vorstellen zu müssen. Also los ging es bei mir mit einem deutschen Fandom irgendwann Anfang der 80er. Ich habe da ein paar Fanzines gemacht, dann später mein eigenes Rollenspielsystem, Mächte mit Modder Monster im eigenen Verlag mit zwei Freunden herausgegeben. Eine Geschichte, von der aus der ich viel, viel lernen konnte für spätere Zeiten. Ja, und ich bin im Fandom und vor allem der Rollenspielszene treu geblieben. Und weißt du, aktuell bin ich hauptsächlich mit Knutenbach beschäftigt. Aber es gibt auch was Neues, und zwar werde ich voraussichtlich mit David Stege zusammen als Illustrator ein Spielbuch schreiben, Arbeitstitel Totenberg. Das steht dann für nächstes Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Programm. Und jetzt zurück zur eigentlichen Frage. Das beste Videospiel aller Zeiten. Ich meine, wir hatten ja keine Videospiele damals, wir mussten noch mit Steinen und Stöcken spielen. Das heißt im Endeffekt, als es dann Videospiele gab, und das sage ich jetzt für alle die, die das nicht mehr wissen und nicht mitgekriegt haben, Videospiele haben wir damals vor allem in dem Eingangsbereich von Kinos oder in Sportturnhallen. Da standen überall Videospiele, also man kann sich das heute ja nicht mehr vorstellen. Aber das waren unsere Pilgerstätten damals. Wir sind dann quasi regelmäßig abends mit ein paar Mark in der Tasche, sind wir die verschiedenen Locations abgelaufen, also erst in die TSV-Turnhalle, dann irgendwie Eingangsbereich vom Supermarkt. Weil da standen Videospiele drin, die dann irgendwann leider alle verschwunden sind, weil man die Jugend ja damit gefährdete, offensichtlich. Also man schaut mich an, was aus mir geworden ist. Also ich bin das beste Beispiel dafür, dass die Jugend dadurch nicht gefährdet wurde. Aber Spaß beiseite, wir haben damals viel Zeug gezockt, eben gerade auch bei uns im Vorstadtkino standen mehrere Automaten, also bevor es noch Konsolen gab. Genau, was für mich das Beste überhaupt war, das war kein Videospiel, sondern eine Videospielkonsole mitsamt Bildschirm. Das war so ein, wie nennt man das? So ein ganz einfacher Grafikbildschirm. Das Gerät hieß Vectrex. Und Vectrex war eine tragbare Spielkonsole mit Bildschirm und eingebautem Joystick. Und das Ding war meiner Ansicht nach seiner Zeit so extrem weit voraus, dass es sich halt dummerweise nicht durchgesetzt hat. Das war tatsächlich relativ teuer. Aber das Ding war der Hammer. Also das war wirklich, man konnte dann auch verschiedene Spiele natürlich dafür kaufen, wie es damals eben üblich war. Hatte dann eingesteckt und es hatte ein Spiel eingebaut, nämlich Asteroids. Und das Ding war der Hammer. So, jetzt genug von mir und zurück zum eigentlichen Podcast.
Dann gehen wir doch mal zum Patrick, der mir im Vorgespräch erzählt hat, er hat eine ganze Handvoll an Ask Me Anything Fragen bekommen. Und da bin ich mal gespannt, welche davon wir heute hören.
Ja, ich suche mir erstmal eine aus und ich fand die ziemlich witzig. Und zwar ist die Frage, wenn deine Familie aus Würmern bestehen würde, wie würdest du deinen Familienalltag bestreiten oder gestalten? Da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Antwort.
Ich würde vermutlich erstmal ein Dach drüber bauen, damit kein Vogel kommt und sie auffrisst. Und ich glaube, der Rest ergibt sich dann irgendwann.
Ja, sowas ähnliches habe ich halt auch gedacht. Halt irgendwie mal versuchen, dass man das Ganze sicher gestaltet und dann, ja, keine Ahnung, immer genug Blätter im Haus haben zum Füttern. Und ja, ansonsten ist es relativ übersichtlich, glaube ich, was man mit Würmern alles so machen kann. Außer, keine Ahnung, sie irgendwo langkriechen lassen. Spannend.
Herr Heinz, was ist deine Antwort auf diese spannende Frage?
Ach Gott, ich muss darauf auch antworten. Ich hab schon gedacht, dieser Kelch geht an mir vorbei. Was würde ich? Ich würde mich halt durch die Gegend würmeln und natürlich den besten Wohn- und Schlafplatz und das beste Futter überhaupt suchen. Ich meine, was soll man als Wurm sonst groß machen? Videospielen kann man ja nicht. Mangels Händen und entsprechender Extremitäten. Ja, ich denke, es wäre ein relativ beschauliches Leben.
Das trifft's ganz gut, ja. Außerdem ganz wenig Stress, das ist doch nicht schlecht.
Okay. Dann kommen wir nach dieser spannenden Frage mal zu den beiden Themen vor dem Thema, die tatsächlich unter einem gemeinsamen Schlagwort zusammengefasst werden können, nämlich Neid. Denn es geht um zwei Veranstaltungen, auf denen ich gern gewesen wäre, auf denen ich aber nicht war. Aber dafür wart ihr dort und deswegen dürft ihr mir das jetzt genüsslich aufs Brot schmieren, was ich alles verpasst habe.
Ja, dann fange ich mal an. Ich war auf der Drakon das allererste Mal in meinem Leben. Also sprich die, jetzt kommt's, die kleine sympathische Pen & Paper Convention in der Eifel, wie Thomas immer so schön zu sagen pflegt. Und das war relativ entspannt. Das war meine erste Con seit, 4 Jahren, 4,5, ja, irgendwas in dem Dreh. Und das war, ja, nett. Das trifft's eigentlich ganz gut. Die kleine und sympathische Pen & Paper Convention ist wirklich nett. Es waren, weiß ich nicht, 50 Leute oder so da, nicht ganz. Und den ganzen Tag konnte man Waffeln ordern und konnte kleine Futtersachen ordern, die einem dann an den Tisch gebracht wurden. Es lief der Sohn der Küchenfee lief da rum und hat Bestellungen aufgenommen. Und ich habe drei Runden gespielt, eine davon habe ich geleitet und es war wirklich, wirklich angenehm. Abgesehen davon, dass die Location bombastisch ist, weil das ist direkt an einem See, also du musst irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter gehen, dann bist du über den Parkplatz, über die Straße, direkt am See und der wird von irgendwie drei Bergausläufern eingerahmt. Das ist also absolut malerisch, als wenn das einer da hingegossen hat. Sehr, 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 sehr cool. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ich denke, da werde ich nächstes Jahr wieder hinfahren.
Das kann ich absolut so unterschreiben. Ich war ja, glaube ich, vor 5 Jahren auch auf der Drakon. Ihr erinnert euch, wir haben da sogar eine Live-Podcast-Folge aufgenommen. Und das ist schon eine echt schöne Gegend tatsächlich. Aber ja, nicht ganz so schön, aber vielleicht auch sehr interessant, ist Essen. Und jemand war in Essen von uns dreien.
Ja, das war dann wohl ich. Zum ersten Mal seit Jahren wieder auf der Spielemesse in Essen gewesen. Und was mir aufgefallen ist, ich meine, es gab ja diesmal diese Tageskontingente an Tickets. Das da haben sich einige Leute beschwert, weil das angeblich nicht ordentlich kommuniziert war von den Organisatoren. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das stimmt. Also jedenfalls gab es da ein bisschen Unmut. Die Leute, die da waren, jedenfalls, also die Gäste, die waren ziemlich gut drauf. Also es ist mir tatsächlich aufgefallen, dass die sehr gesprächsbereit waren und sehr interessiert auch waren an Dingen, die es da an den Ständen so gab. Und ich fand es natürlich toll, dass ich auch wieder Leute treffen konnte, die ich teilweise schon jahrelang nicht mehr persönlich gesehen habe. Eben gerade Personen, die ich aus meinen allerersten Vereinstagen noch kenne, die zum Beispiel beim Augsburger Spielspieler e.V. Zusammen mit mir im Vorstand waren in den Anfang der 90er Jahre und die jetzt, wie zum Beispiel der Alexander bei Würmgold, zig eigene Spiele veröffentlicht, also die richtig, richtig professionell sind. Und das finde ich natürlich richtig stark, weil man sieht halt, dass der Verein wirklich da ein paar Leute zumindest hatte, die in der Spieleszene mega aktiv noch sind. Also würde ich mir da tatsächlich auch dazu zählen. Und das finde ich extrem spannend und interessant, dass das so weitergegangen ist. Und wie gesagt, die Messe war anstrengend, muss man ganz klar sagen. Sie war ziemlich voll, also so kam es mir zumindest vor, trotz der Beschränkung der Tickets, der Tagestickets. Und also an sich, die Stimmung auf der Messe war sehr gut. Was natürlich aufgefallen ist, also was mir vor allem ins Auge gefallen ist, für Live-Rollenspieler ist die Spielemesse definitiv nichts mehr. Und der Rollenspielbereich ist gerade, was Händler angeht, die ältere Sachen anbieten, gebrauchte Sachen, ist leider auch geschrumpft. Das fand ich ein bisschen schade. Also man muss sagen, der Trend geht ganz eindeutig wirklich hauptsächlich zu, ich sag mal, traditionellen Brettspielen, Kartenspielen und so weiter und Gesellschaftsspielen, Kinderspielen und so, Familienspiele. Das ist ein bisschen schade, weil dann natürlich die Auswahl ein bisschen kleiner wird. Aber sonst, wie gesagt, war es ziemlich cool und ja, kann ich jedem nur empfehlen, das sich einmal im Jahr mitzunehmen. Und aber tatsächlich sich auch die Zeit mitzunehmen, um da in einigermaßen in Ruhe durch die verschiedenen Hallen zu schlendern.
Okay, das klingt interessant. Jetzt bin ich fast am Überlegen, wenn ich die Wahl hätte zwischen beiden Veranstaltungen, welche von beiden ich mir lieber angucken könnte. Aber ich glaube, ich so als kleiner Dorp-Fanboy würde wahrscheinlich lieber in die Eifel fahren. Aber das bin nur ich. Wer weiß, wie es bei euch ist, schreibt sehr gerne in die Kommentare. Und damit kommen wir schon zur Medienschau. Und ich habe ein Medienschau-Update mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, sonst würde ich nämlich anfangen, weil das Update immer zuerst kommt.
Hau rein.
Okay. Wie gesagt, meine Medienschau ist diesmal ein Update, denn ich habe den zweiten Band der Honesty-Trilogie von Franzi Kopka gehört. Den ersten Band besprochen und ausführlich diskutiert haben wir in der Episode 52. Mal schauen, ob wir hier auch wieder diskutieren. Denn ich habe eine Frage mitgebracht, die ich in die Runde stellen möchte. Und da tut mir der Patrick jetzt ein wenig leid, denn das zweite Mal in Folge muss er mit mir über das Dating-Thema sprechen.
Ich will nicht.
Aber keine Sorge. Das ist keine schwierige Frage, sondern tendenziell eine grundsätzliche. Nehmen wir mal an, ihr sucht eine Freundin oder einen Freund, je nachdem, das ist eigentlich unerheblich für die Fragestellung. Seid ihr jemand, der da vor dem ersten Date auf, in Anführungszeichen, Wissenschaft setzt, beispielsweise Psychotests, wie es sie bei Parship oder Elitepartner gibt, um schon mal zu wissen, ob da so eine gewisse Grundlage da ist? Oder seid ihr eher jemand, der einen Menschen einfach ohne Vorwissen kennenlernt, um dann erstmal hinterher zu schauen, ob das passen könnte?
Letzteres. Es wäre mir viel zu blöd, da vorher zu überlegen, ob das funktioniert, weil es so toll, so toll Wissenschaftler ist, das kann es definitiv nicht vorhersagen, das behaupte ich mal, weil da sind so viele Faktoren bei zwischenmenschlichen Beziehungen, dass das überhaupt nicht eine Möglichkeit bietet. Das ist allerhöchstens, ja, maximal Selbstberuhigung. Und deswegen würde ich das niemals vorher so machen.
Karl-Heinz, der Mann mit der Lebenserfahrung, was sagst du?
Also, das kann ich eigentlich recht kurz und bündig beantworten. Ich würde mich da vorher nicht groß im wissenschaftlichen Bereich informieren. Es gibt natürlich schon Gründe, das zu tun, ganz klar. Und da gibt es bestimmt auch Dinge, die eine Beziehung vorantreiben oder voranbringen könnten, wenn man zum Beispiel gemeinsame Interessen hat und das von Anfang an auch weiß. Aber ich glaube, ich würde mich da selber dann in erster Linie blockieren. Weil vermutlich würde ich dann immer so gucken, stimmt das jetzt wirklich, was da quasi auf wissenschaftliche Weise rausgekommen ist? Oder also da würde ich lieber, ich sag mal, unbelastet in das erste Treffen reingehen.
Ich bin da irgendwie so ein Zwischending, aber mit einer deutlichen Tendenz zum Ansammeln von Vorwissen. Denn ich bin jemand, der sich vor einem ersten Date schon immer ganz gut informiert und dann entsprechend auch aussiebt. Weil, und das ist sicherlich den meisten HörerInnen schon passiert, und mir eben auch, stellt euch vor, man lässt sich vielleicht von der Schönheit oder dem guten Sex blenden, dann zieht man vielleicht zusammen und investiert Geld in gemeinsame Projekte wie eine Wohnung oder ein Auto und dann steht man am Ende vor einem emotionalen und finanziellen Scherbenhaufen, weil man nach 2 Jahren gemerkt hat, man passt überhaupt nicht zusammen. Oder ich will jetzt überhaupt nicht so dramatisch sein. Stell dir halt einfach mal vor, du hast ein wunderschönes Date, alles läuft perfekt, wie im Film mit allem drum und dran und am Ende stellt sich raus, dass dein Date die AfD wählt oder schlimmer noch, dass es puzzelt. Nee, das muss ich nicht haben, da informiere ich mich lieber vorher. Da muss man jetzt auch nicht mega tief graben, da reicht meistens schon so ein Blick auf das Facebook-Profil, man merkt, ich bin echt alt, um schon krass auszusieben. Aber warum habe ich das jetzt eigentlich gefragt? Klar, wegen meiner Medienschau, denn darum geht es in der Honesty-Reihe und vor allem auch im 2. Band, Was die Lüge uns kostet, geht's ganz genau darum. Die Welt ist untergegangen, dann wieder auferstanden und jetzt soll alles besser werden. Dafür sorgen einerseits pflichtmäßig einzunehmende Wahrheitsmedikamente, welche das Lügen unmöglich machen, und andererseits eine allgegenwärtige und allwissende künstliche Intelligenz, die sich um die psychische und physische Gesundheit des Volkes kümmert. Und nun kümmert sie sich auch noch um das Datingleben der Jugend, denn ab einem bestimmten Alter müssen alle in ein monatelanges Assessment Center, damit ihnen hinterher der perfekte Partner zugewiesen wird. Aber natürlich, wie sollte es anders sein, die junge und wohlbehütete Protagonistin Mae will sich nicht auf Wissenschaft einlassen, sondern sie will sich lieber mit dem Bad Boy Grayson vergnügen. Dass der zu allem Übel auch noch ein lügender Widerstandskämpfer ist, der, ebenso wie Mae, immun gegen das Wahrheitsmedikament ist, macht die ganze Sache genauso kompliziert wie die Tatsache, dass Maes Bruder ein radikaler Parlamentsabgeordneter und knallharter Wahrheitspolizist ist. Und das war dann im Prinzip auch die gesamte Handlung des 544 Seiten dicken Romans, welchen ich natürlich wieder als 13 Stunden und 15 Minuten langes Hörbuch aus dem Argon Verlag konsumiert habe. Also wirklich, hier passiert überall ein bisschen, aber nichts richtig. Es gibt ein bisschen Worldbuilding, es gibt ein bisschen Partnerschaftsprogramm, es gibt ein bisschen Intrigen und Spionage, es gibt ein bisschen Romantik. Wobei irgendwie. Der Witz ist, dass sie jedes Mal beim Rummachen gestört werden. Es gibt ein bisschen Untergrundrebellion. Und am Ende gibt's wieder einen Cliffhanger und viele offene Fragen, die hoffentlich der Abschlussband beantwortet. Und hier ist es im Prinzip wie im ersten Band. Das ist eine nette Idee, eine nette Umsetzung, aber viel zu viele Seiten oder eben Hörbuchminuten für zu wenig Inhalt. Das plätschert angenehm vor sich hin, ab und an gibt's mal einen Storytwist und dann plätschert es weiter. Und irgendwie hatte ich am Ende das Hörbuch durch und fand es ganz okay. Also wirklich okay. Nicht richtig gut, keinesfalls schlecht, sondern einfach okay. Letztes Mal gab's dafür von mir 3,5 von 5 Sternen. Da weiche ich auch diesmal nicht von ab. Aber ich frage mich ganz ernsthaft, wie das Buch bei Amazon aktuell 4,6 von 5 Sternen haben kann. Ich glaube, das sind alles diese ganzen BookTokerInnen, die sich über den Farbschnitt des Romans aufgeilen, denn inhaltlich ist es eine massive Überbewertung. Es ist ein okayes Buch, es ist eine okaye Fortsetzung, aber es ist jetzt auch nicht gut. Aber eben auch nicht schlecht. Es ist einfach okay. Das okayeste wahrscheinlich, was ihr jemals lesen oder hören werdet.
Okay.
Okay, okay, okay.
Bei mir geht es tatsächlich um einen absoluten Klassiker, der 1983 in Deutschland ins Kino kam. Der mich zum ersten Mal, also eigentlich tatsächlich zum ersten Mal richtig geflasht hat, als Film, vor allem als Fantasy-Film. Wir hatten damals ja nichts, also auch keine Fantasy-Filme. Es gab solche Gurken wie der Zauberbogen zum Beispiel, der war ja ganz furchtbar. Also hat auch gute Sequenzen gehabt. Wir haben ja alles genommen, was es gab quasi. Und es geht also um der Dunkle Kristall. Und der Dunkle Kristall hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit eine Fortsetzung beziehungsweise ein Prequel als Serie erhalten auf Netflix, und zwar das war Dark Crystal Age of Resistance, war glaube ich der Untertitel, und dadurch bin ich ja wieder auf das Thema vor des damaligen Films gekommen, weil ich habe den Film damals sage und schreibe über 25 Mal im Kino gesehen, weil ich den einfach großartig fand, ja, und er ist ja damals nicht so erfolgreich gewesen. Aus einem einfachen Grund, für Erwachsene. Erwachsene haben sich kaum angeguckt, außer vielleicht mit ihren Kindern, weil die alle Erwachsene dachten, es ist ein Muppet-Film. Er ist ja auch von Jim Henson gemacht worden, der die Muppets erfunden hat. Und für Kinder war er eigentlich viel zu düster, weil es eigentlich tatsächlich Elemente gab, die halt schon beim Gucken ziemlich heftig waren. Und ab einer gewissen Stelle im Film, ich weiß noch genau, dass bei einigen Vorstellungen haben die Leute anfangs gelacht. Also so ein bisschen erzwungen gelacht bei Szenen, die eigentlich gar nicht witzig waren. Also es gibt ja ein paar lustige Szenen im Film durchaus, aber halt wirklich nur relativ wenige. Und die Leute haben halt auch gelacht bei Szenen, die eigentlich nicht lustig waren, weil sie wohl dachten, okay, es ist ein Muppet-Film, da muss ich jetzt lachen, weil sonst stimmt irgendwas nicht. Und mich hat der Film halt so abgeholt, weil das wirklich ja nur mit Puppen gemacht worden ist. Bis auf ein paar Einstellungen, wo man halt aus der Ferne Menschen in Kostümen gesehen hat, weil man halt das nicht anders umsetzen konnte. Damals ohne CGI, aber es waren alles Puppen. Es war eine wirklich extrem exotische Welt, was ich ganz, ganz spannend fand. Nein, ich kannte natürlich schon der Herr der Ringe und so weiter, aber die Bilder haben mich wirklich ziemlich geflasht im Kino. Und die Geschichte fand ich, es ist die typische Heldengeschichte, die typische Heldenreise, dass jemand von A nach B geht und irgendwas dann tun muss am Plus, war da ja auch so. Also Yen musste quasi dann später mit Hilfe von Kira den dunklen Kristall heilen mit der Hilfe von einem Kristallsplitter. Ja, ist auch damals, gab es auch die Kritik, das ist von Herr der Ringe abgekupfert. Konnte ich damals nicht so nachvollziehen, weil es ist halt nun mal eine typische Heldenreise, die in der Fantasy eigentlich üblich oder oftmals benutzt wird. Und wie gesagt, ich habe mir den Film sehr oft angeguckt und er hat mich auch sehr beeinflusst. Und ich fand halt auch spannend, was es da, also tatsächlich erst sehr viel später an Sachen gab. Also es gab ein Rollenspielsystem, es gibt ein Brettspiel. Aber das kam tatsächlich erst Jahre bzw. Jahrzehnte später raus, als der Film eben einen gewissen Kultstatus erlangt hatte und eben durch die Serie, die nachgeschoben wurde, also auch Jahrzehnte später, ist dann natürlich nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Film damals gerichtet worden. Ja, und ich kann jedem nur empfehlen, wer den Film nicht kennt, guckt ihn euch an. Ich finde, er ist recht gut gealtert. Man kann ihn sich immer noch anschauen, im Gegensatz zu vielen anderen Fantasy-Filmen. Und wie gesagt, Filme angucken ist auf jeden Fall Pflicht, weil das einer für mich einer der ersten richtigen Fantasy-Filme war im Kino, der den Titel oder diese Bezeichnung auch wirklich verdient hat.
Das klingt doch super. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe weder die Serie noch den Film jemals gesehen. Ich habe mir da schon sehr viel Flack abholen müssen. Aber ich glaube, ich muss das irgendwann einfach mal nachholen. Aber gut. Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem Medium. Und zwar habe ich von der Retrofabrik unter der Leitung von Mustafa Ceyhan und Frank Rademacher mir ein Hörspiel bestellt. Und zwar das neueste Masters of the Universe Hörspiel. Ja, es gibt wieder Masters of the Universe Hörspiele. Nachdem sie in den 80ern mal sehr erfolgreich 37 Folgen rausgebracht haben, gibt es jetzt wieder, ja, Leute, die alt genug sind und die das gehört haben früher und jetzt in der Lage sind, Geld und Zeit darauf zu werfen, um neue Hörspiele zu machen. Und die sind richtig gut. Das erste ist eine Adaption, beziehungsweise alle diese Hörspiele, die schon durchgeplant sind, bis in die, ich glaube, 30 Folgen haben sie geplant, aus Ehapa Comics, den alten Ehapa Comics, ja, Skripte zu machen und daraus dann die Hörspiele zu bauen. Und das hat im ersten Hörspiel richtig gut funktioniert. Sie haben einen wahnsinnig guten Skeletor. Den wirst du wahrscheinlich kennen, wenn ich den Namen sage. Johannes Steck, sagt dir das was?
Ich habe keine Ahnung von Namen.
Das ist ein unfassbar bekannter und wahnsinnig, ja, häufiger Hörbuchleser. Der hat zum Beispiel die Zwerge-Trilogie, beziehungsweise alle Zwerge-Bücher, die raus sind, hat er, glaube ich, gelesen. Und den haben sie für Skeletor gekriegt. Und der ist wirklich gut als Skeletor. Und da gibt's noch ein paar andere, die dabei sind. Ein paar tatsächlich Synchronschauspielende, die ich vorher kannte. Und teilweise sogar die Leute, die das machen, die dann da mitsprechen. Der Orko zum Beispiel ist einer von den Autoren, glaube ich, der spricht das mit. Und ich habe mir das Steelbook ist es nicht, aber das Mediabook geholt, was gleich neben dem Hörspiel noch eine Audio-CD dabei hat, wo ein 70 Minuten langes Interview mit den Machern drauf ist und wo sie erzählen, wie es so wie sich das alles entwickelt hat, wo sie das alles herholen, wie sie mit den Leuten sich treffen, wie sie die Aufnahmen machen und allerlei Hintergrundwissen. Das Mediabook gibt's leider nicht, also ich glaube, das Mediabook von der ersten Folge gibt's nicht mehr, weil das nur eine Vorbestelleraktion war. Aber die normalen Hörspiele sind tatsächlich ganz normal im Jewel Case auch im Handel zu kaufen. Das heißt, wenn man die irgendwo bestellt, dann kriegt man die auch tatsächlich. Und wie gesagt, die Geschichte ist super. Es geht darum, dass es ist nicht wirklich eine Origin-Story, aber es ist eine Anfangsstory. He-Man ist gerade irgendwie, Adam hat sich gerade zu He-Man entwickelt, wird nicht thematisiert. Er verwandelt sich nur die ersten 1, 2, 3 Male jetzt gerade und lernt gerade seine Freunde kennen aus Eternia. Und die wilde Horde taucht auf und ganz am Ende der ersten Folge kommt Skeletor dann ins Spiel und wird von Evil Lyn freigesetzt. Und dann geht's dann irgendwann mit der zweiten Folge weiter. Und wie gesagt, der Production Value von diesen Dingern ist unfassbar hoch. Und es ist eine schöne Mischung aus alten Hörspielen, wo dir quasi die gesamte Handlung, die passiert, erzählt wird. Und aus neuen Hörspielen, wo du mit Soundeffekten und einem Erzähler, ja, erzählt kriegst, was die Handlung ist, was eine gute Mischung ist. Das holt, glaube ich, die ganzen Nostalgiker ab und ich glaube auch Leute, die sich an neue Hörspiele gewöhnt haben, kommen damit relativ gut klar. Und ich kann das Ding nur sehr empfehlen. Das heißt, ich habe vergessen, wie die erste Folge heißt. Die zweite Folge heißt Burg der Zeitlosen. Die erste Folge hat einen anderen Namen. Im Netz des Bösen heißt die erste Folge und kann ich sehr empfehlen. Ich habe mir gerade die dritte Folge bestellt, die ist nämlich seit gestern in der Vorbestellung. Retrofabrik.eu, falls es irgendjemand interessiert. Sehr zu empfehlen für alle Nostalgiker und Masters of the Universe Fans der ersten Stunde und vielleicht auch der zweiten und dritten.
Wie immer alle Links und sowas in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Hauptthema. Und ich finde relativ interessant, dass wir ungefähr immer zum gleichen Zeitpunkt zum Hauptthema kommen. Ganz egal, ob wir irgendwie pro Person eine oder drei Medien schauen machen. Ja, das Hauptthema ist, ich denke mal, ein sehr langlebiges, sehr bekanntes und auch beliebtes Rollenspiel, welches sogar Inspiration für andere Rollenspiele war. Aber ich glaube, darüber reden wir gleich noch. Deswegen, vielleicht fangen wir mal an, lieber Gast Karl-Heinz, worüber reden wir?
Ja, worüber reden wir? Wir reden über das Warhammer Fantasy Rollenspiel und vermutlich auch ein bisschen über das Warhammer Tabletop, weil das eine das andere ja mehr oder weniger begünstigt hat oder auch ermöglicht hat. Und das Warhammer Rollenspiel gibt es jetzt seit, also Anfang, nee, Mitte der 80er müsste es gewesen sein, 85, 86 ist es rausgekommen, soweit ich mich da richtig erinnere. Und ist mittlerweile in der vierten Edition, also nicht so wie andere Rollenspielsysteme, die da schon einiges mehr aufgelegt haben, was Editionen angeht. Und tatsächlich haben die Editionen auch maßgebliche Unterschiede. Aber der eigentliche Hintergrund von Warhammer, der relativ düster ist im Vergleich, der hat sich weniger gewandelt als, ich sag mal, das Regelkonstrukt.
Dann fangen wir vielleicht ganz simpel an. Was ist denn Warhammer? Worum geht's in dieser Welt?
Worum geht's? Es ist quasi ein pseudo-mittelalterliches Deutschland, also das Imperium, in dem das Ganze hauptsächlich spielt. Es gibt natürlich auch andere Länder außenrum, wie Bretonia, Islev und so weiter, die auch ihre Entsprechungen in der echten Welt haben. Also grob, sage ich mal, weil es gibt natürlich Magie, es gibt Ungeheuer, es gibt Monster, es gibt Kreaturen, die es natürlich im echten Mittelalter nicht gab. Oder vielleicht doch. Jedenfalls ist der Gag an der ganzen Geschichte, was mich anfangs übrigens komplett abgestoßen hat. Also ich fand jetzt, damals war ich so auf dem Forgotten Realms Trip oder halt auf so High-Fantasy-Hintergrundwelten, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bei Warhammer sind sie halt faul gewesen, da haben sie quasi die echte Welt samt grob der Karte als Vorlage hergenommen, haben nicht sich die Arbeit gemacht, die schöne High-Fantasy-Welt komplett neu zu erfinden. Aber später, als wir das erste Mal die Kampagne gespielt haben, The Enemy Within, also der absolute Klassiker bei Warhammer, ist mir schon aufgefallen, dass das irgendwo Sinn macht. Ja, und der Gag an der Welt ist halt, das ist eine düstere Welt, es ist eine dreckige Welt. Es ist eben nicht so, dass man über Blumenwiesen tanzt, mit Elfen Hand in Hand rumverwenzelt, sondern man muss sich da mehr oder weniger alles erkämpfen. Und wenn man halt in den Wald geht allein, dann ist man eigentlich so gut wie tot als Charakter. Und das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen, dass es eben nicht so ist, wie jetzt als Beispiel bei DSA, wo man irgendwie genau weiß, okay, ich kann noch so und so viel Pflege ab, dann lebe ich immer noch und kann mich immer noch aus dem Staub machen. Bei Warhammer kann man mit einem Schlag tot sein. Es ist zwar ein bisschen abgemildert worden in den neueren Editionen, aber in der First Edition war das halt knallhart. Wenn man Pech hat, kann man beim ersten Treffer des Gegners sofort tot umfallen. Und das hat natürlich auch zu einer etwas anderen Spielweise geführt bei diesem Regelwerk, weil man hat eben nicht versucht, alles mit Kämpfen zu lösen, sondern man hat wirklich versucht, Kämpfen eigentlich aus dem Weg zu gehen, weil das halt trotz Fate Points, also Schicksalspunkten, wirklich den Tod des Charakters schon bedeuten konnte.
Und nun hast du ja gesagt, dass es mittlerweile die vierte Edition gibt.
Ja.
Und ich erinnere mich bei anderen Spielen, die so viele Editionen haben, beispielsweise das Schwarze Auge, beispielsweise natürlich Dungeons & Dragons, dass da durchaus mal ein bisschen am Regelsystem und dem Spielfokus herumgeschraubt worden ist. Wie funktioniert das Spiel denn und kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen durch die Edition durchführen?
Ja, ich werde es versuchen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe nicht jede Edition bis jetzt ausgiebig gespielt. Die dritte habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt. Da komme ich aber gleich noch dazu. Warum? Ich spiele und leite immer noch mit besonderer Vorliebe die First Edition, weil das Regelwerk wirklich absolut minimalistisch ist. Man braucht kaum Spielregeln zu kennen, um das zu spielen. Und das ist auch ein super System für Cons, weil ich kann auch mit Leuten auf Cons einen Charakter machen. Also wenn ich da mit 4, 5 Leuten am Tisch sitze, dann dauert das maximal eine halbe Stunde, dann haben alle ihren Charakter und können losspielen. Das ist jetzt bei anderen Systemen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ein bisschen anders. Aber deswegen bevorzuge ich die First Edition unter anderem, weil das halt einfach ruckzuck geht und man muss nicht mal vorgefertigte Charaktere benutzen, um es spielen zu können.
Klingt ein bisschen wie DSA 1, da muss ja auch nur, keine Ahnung, 8 Werte auswürfeln und dann bist du startbereit.
Es ist schon ein bisschen komplexer als DSA 1. Also ein paar Regeln mehr hat es schon, weil DSA 1 ist ja wirklich das absolute Minimum an Spielregeln, was natürlich ich damals bei DSA 1 auch gut fand. Ist bei Warhammer nicht ganz so krass. Da gab es eben, wie gesagt, ein paar Regeln mehr als bei DSA, aber immer noch sehr, sehr überschaubar. Prinzipiell war die First Edition schon ein Prozentsystem. Also man hat Attribute in Prozent. Das war so ein bisschen, sagen wir mal, nicht wirklich bis zu Ende gedacht, sage ich jetzt mal. Und es kam, denke ich mal, auch vom Tabletop her, dass da eben gewisse Dinge übernommen wurden, die dann zum Beispiel in der Second Edition schon geändert wurden. Da war dann alles in Prozentwerten, was es natürlich einfacher gemacht hat, was die Würfel angeht. Da hat dann wirklich alles über Prozentwerte geregelt. Und die Proben und so weiter hat man einfach 2W10 benutzt im Prozentsystem. Die First Edition ist ja leider sang- und klanglos verschwunden irgendwann. Die Fans mussten wirklich jahrzehntelang warten, bis dann Hogshead Publishing neue Abenteuer für die First Edition rausgebracht hat. Die waren auch teilweise ziemlich cool und haben den Spirit von der First Edition ziemlich gut eingefangen. Leider gab es da nicht allzu viel, was rausgekommen ist für die First Edition. Hat ja auch einen Grund, weil die Second Edition dann eben schon am Horizont erschien und viele Fehler oder, ich sag mal, nicht so ganz durchdachte Dinge der First Edition deutlich besser gemacht hat. Ich vermute nach wie vor, dass die First Edition einfach nicht wirklich ausgiebig Probe gespielt worden ist. Also, dass es da einfach nicht so viele Testspiele gab, weil die First Edition hat tatsächlich das größte Problem, dass im Verlauf von Kampagnenspielen die Charaktere teilweise, gerade wenn man nicht Menschen zulässt wie Elfen und Zwerge, dass die teilweise so überbordend extrem stark werden, dass es jetzt, sagen wir mal, für eine Spielleiterin schwierig wird, mit den Gegnern in den Regelbüchern überhaupt noch eine Gefahr darzustellen. Also das wird dann bei uns so ein bisschen, das kippt ein bisschen. Das haben sie in der Second Edition gut geändert. Die Second Edition ist noch am ehesten mit der First Edition vergleichbar, bis auf ein paar Änderungen. Gerade was das Magiesystem angeht, es ging dann eben wie im Tabletop mit den Farben der Magie weiter, was in der First Edition noch ganz anders gehandhabt wurde. Da war das eher so klassisch. Man hat Elementalisten, man hat Nekromanten, man hat den Standardmagier. Also ne, und es ging dann eben hin zu den Farben der Magie, eben auch aus dem Tabletop beeinflusst. Und die Second Edition war für mich eigentlich mit das Beste, was Warhammer zu bieten hatte. Das ist aber auch von heute auf morgen leider Gottes eigentlich weg gewesen, also zumindest schien es mir so, also irgendwann kam halt nichts mehr raus. Es hat sich schon angekündigt, dass die letzten Bände, die rauskamen, innen nur noch schwarz-weiß waren, also Graustufendruck und auch keine Hardcover mehr, also bis dahin waren alle Bände Hardcover und Farbdruck gewesen, ist dann plötzlich geändert worden und dann war die Second Edition auf einmal verbunden und dann kam die Third Edition. Da muss ich halt sagen, die Third Edition, der habe ich zwar nicht rausgegeben, ich habe mal die Regelbox und ein Abenteuer geholt. Und was die Third Edition halt ganz anders gemacht hat, sie sollte quasi wieder mehr, ich denke mal, neue Leute an Warhammer heranführen. Deswegen sind da Dinge eingebaut worden, wie zum Beispiel spezielle Aktionskarten, aber auch spezielle Würfel. Und das hat mich halt komplett abgeturnt. Weil ich muss da ganz ehrlich sagen, die First und Second hat super funktioniert spieltechnisch. Wozu brauche ich also spezielle Würfel und Aktionskarten? Das war für mich schon wieder so ein bisschen so eine komische Nummer, die da quasi abgezogen wurde. Und die Third Edition hat es ja auch, muss es ganz klar sagen, nicht allzu lange gemacht. Dann ist sie verschwunden von der Bildfläche und dann kam jetzt eben die Fourth Edition. Und da habe ich für mich halt festgestellt, dass mir da viel zu viele Regeln drin sind. Also von der Regelleichtigkeit der First Edition ist die Fourth schon sehr weit entfernt. Und das ist mein persönlicher Geschmack eben nicht mehr. Ich möchte eben auf Cons kurz knackig Charaktere machen mit den Leuten, ihnen nur eine Handvoll Regeln erklären müssen und dann geht's los ans Eingemachte, in eine grimmige Welt voller Abenteuer. Und da muss ich sagen, für mich persönlich ist die First und Second Edition immer noch, ja, das Regelwerk der Wahl. Es ist halt schon jetzt sehr kurz zusammengefasst, ne, und auch sehr persönlich geprägt, weil ich eben mit der First Edition, obwohl ich am Anfang wirklich meine Schwierigkeiten damit hatte und erst durch die Kampagne The Enemy Within, die ich bei einem Freund mitgespielt habe, mit meinem Duellisten Rodriguez Di Vega, habe ich halt festgestellt, diese Kampagne, die war weit voraus von allen anderen Sachen, die ich bis dahin im Rollenspiel erlebt hatte, obwohl die ja wirklich schon relativ alt war zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe immer noch gemerkt, okay, da gibt's jetzt richtig tolle Handouts, da gibt's ganz andere Herausforderungen, also nicht nur Tür auf, Monsterplatten, Schatzraffen, nächste Tür, was ja bei einigen Systemen immer noch so war. Man ist immer ernst genommen worden. Zum Beispiel, ich muss wieder DSA als Vergleich hernehmen, da gab es ja manche Abenteuer, da kam ich mir als Spielleiter und teilweise die Spielerinnen kamen sich ein bisschen verarscht vor von den Autoren, ja. Wie das geblieben war, wie auch die, ich sag mal, Herausforderungen waren, ja, da kam man sich nicht ganz ernst genommen vor. Und ich fand, Warhammer hat wirklich das Hobby und auch die Leute, die das Hobby betrieben haben, von Anfang an richtig ernst genommen. Und das hat mich halt auch bei der Stange gehalten, ganz klar.
Ich muss ja gestehen, ich habe, also meine Warhammer Fantasy RPG Erfahrung und mein Wissen speist sich rein aus dem Dropcast und den Infos, die ich da von Thomas und Michael gekriegt habe. Die Frage ist, ist das Rollenspiel dicht am Tabletop dran oder nicht?
Also bei der First Edition war es noch relativ dicht dran. Ich muss dazu sagen, ich habe Warhammer Fantasy das Tabletop so gut wie nie gespielt, nur zwischendurch mal auf Cons, wenn es für mich nichts, kein besseres Angebot gab quasi. Ich weiß aber, dass einige Sachen relativ dicht am Tabletop waren und teilweise immer noch sind. Jetzt gab es ja auch Age of Sigmar als separates Regelwerk, wo ja quasi die Endzeiten, die Endtimes thematisiert worden sind. Das finde ich in gewisser Hinsicht, also gerade bei den ersten Editionen, noch relativ charmant. Und es hat auch das Regelwerk jetzt nicht, ich sag mal, unnötig belastet. Jetzt mit den Endzeiten und so weiter bei Age of Sigmar finde ich schon ein bisschen schwierig. Also weil ich weiß nicht, ob ich noch ein Regelwerk brauche, das quasi in der alten Welt spielt, aber halt nachdem da quasi alles in den Bach runtergegangen ist. Ja, wenn man es mag, okay, kann man sich dafür entscheiden. Aber ich sag mal so, es war nicht immer gut, dass so viel aus dem Tabletop ins Regelwerk reingeschwappt ist. Ne? Manche Sachen waren ganz cool. Einige Dinge fand ich eher fragwürdig.
Ja, ich finde es halt spannend, weil ja gerade was Rollenspiel betrifft, da die ja die meisten Rollenspiele, die ersten aus irgendwelchen Tabletops oder Wargames oder so hervorgegangen sind, hat es mich halt interessiert, wie viel von Warhammer darüber geschwappt ist, weil das ja auch eines der sehr, sehr frühen Regelwerke von, also sehr, sehr frühen Rollenspiele auch war. Und deswegen hat es mich interessiert. Aber ja, gut zu wissen. Danke.
Interessanterweise ist es ja gar nicht, ich dachte auch, es ist schon deutlich mehr Anfang der 80er erschienen. Ich habe aber neulich nochmal nachgeguckt. Also es ist anscheinend wirklich erst in Anführungszeichen 86 rausgekommen. Also wo es ja DSA schon pro Jahre gab. Ja, aber es war halt anders einfach als DSA und D&D und so weiter. Ne? Wenn man sich damals zum Beispiel Forgotten Realms angeguckt hat mit wunderschönen Zeichnungen, also total edlen Charakteren und alles ist wie blank poliert, ne? Und auf Hochglanz gewienert. Und da war halt auch die Zeichnungen in der First Edition, das war ja total düster und wenn nicht 10 Schädel auf einer Zeichnung waren, dann war irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und es war alles sehr, sehr dunkel und auch teilweise bizarr vom Stil her von den Zeichnern. Es war halt schon eine andere Hausnummer als die meisten Regelwerke und Rollenspiele, die es damals gab. Das Tabletop hat schon, also jetzt nehmen wir zum Beispiel gerade bei der Second Edition, die maßgebliche Änderung bei dem Magiesystem war eben, dass es dann die Farben der Magie gab und das ist, soweit ich jetzt weiß, halt komplett vom Tabletop übernommen worden. Dass man von diesem System, du bist ein Nekromant, du hast deine nekromantischen Sprüche und kannst auch noch andere lernen, aber das kostet dann mehr Erfahrungspunkte, bla bla bla, dass man wirklich zu den Farben der Magie gewechselt ist. Und das ist definitiv vom Tabletop damals übernommen worden. Ich fand es nicht so prickelnd, ich fand eigentlich das alte System schöner, aber das waren halt so Dinge, die im Laufe der Zeit angepasst worden sind.
Mhm. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wir sind in der 4. Edition. Wie sieht's denn damit aus? Ist es zu Tode entwickelt? Ist es die ideal entwickelte Edition? Gibt's da überhaupt Spiele für? Ja, wie ist es gerade?
Was ich so sagen kann, also ich kenne einige Leute, die leiten und spielen und die haben auch ihren Spaß, definitiv. Wie gesagt, für mich ist es ein bisschen zu regellastig. Als Spieler war mir das ein bisschen too much, was die Regeln angeht, aber ich will halt gern Call of Cthulhu oder halt eben Warhammer First Edition, also möglichst wenig Spielregeln, um das Spiel jetzt nicht irgendwie unnötig aufzuhalten. Das ist so mehr mein Credo. Was man natürlich sagen muss, die Fourth Edition macht viel richtig. Sie bringen super Material raus, teilweise Material, was recycelt ist. Also jetzt zum Beispiel das Buch, was neulich über Orks, Goblins und so weiter erschienen ist, dieses Supplement. Da sind jetzt Materialien drin, die sind, glaube ich, teilweise schon als einzelne PDFs erschienen. Die sind jetzt quasi alle in so ein Ork- und Goblins-Band reingepackt worden, was natürlich toller Fluff ist. Also selbst wenn ich es nicht spiele, die vierte Edition, dann kriege ich doch neuen Fluff geliefert, den ich natürlich auch in der vierten richtig gut verwenden kann. Und sie haben jetzt auch die Enemy Within-Campaign neu aufgelegt, richtig schön gemacht, mit den Abenteuerbänden und den Supplementbänden für das jeweilige Abenteuer separat. Das macht auch irgendwo Sinn, auch wenn es erstmal wie so eine Gelddruckmaschine aussieht. Aber natürlich, wenn du nur das Abenteuer haben willst, dann brauchst du das Supplement dazu nicht kaufen. Andererseits, wenn du das Supplement haben möchtest, weil da eben noch mehr Fluff und mehr Infos und neue Charaktere und schieß mich tot drin sind, dann kannst du sagen, okay, ich hole mir erstmal das Abenteuer und dann hole ich mir noch den Supplement-Band dazu, dann habe ich noch mehr Material, um die Kampagne spielen zu können. Und sie haben sich auch die Mühe gemacht, die Abenteuer, die eigentlich nie wirklich in die Enemy Within-Kampagne reingepasst haben, die eigentlich, soweit ich weiß, für D&D geschrieben waren teilweise. Ich glaube, also Something Rotten in Kislev ist so ein Beispiel. Das hat sich nie so Warhammer-esque angefühlt. Das war, ich glaube, für D&D hat jedenfalls für ein anderes System ursprünglich geschrieben worden, musste aber dann für Warhammer so umgemünzt werden, so mehr so schlecht als recht, weil eben die Kampagne weitergehen musste. Und das hat man halt sofort gemerkt, also selbst als Anfänger, dachte ich mir damals, also das passt irgendwie nicht zum Rest von der Warhammer-Welt und da sind ein paar so Sachen drin gewesen. Da hat man halt auch schon das Gefühl gehabt, also das passt nicht so ganz zusammen. Das haben sie jetzt in der vierten Edition geändert und haben das auch meiner Ansicht nach sehr gut gemacht, indem sie wirklich diese Abenteuer komplett rausgenommen haben und neue Abenteuer geschrieben haben, die viel, viel besser zur Warhammer-Welt passen und diese Kampagne auch meiner Ansicht nach aufwerten.
Und gehen wir mal konkret in die Mechaniken rein. Wie funktioniert das denn? Also, weiß ich nicht, jetzt steht mir ein Ork gegenüber und ich will ihn totschlagen. Was mache ich da? Würfel ich mit einem W20, mit einem W10, mit einem W6 oder ziehe ich Karten? Wie funktioniert das?
Also die Karten sind out. Also Karten gibt es keine mehr. Es gibt das W100-System. Der Unterschied beim Kampf ist zum Beispiel, man kann gewisse Aktionen stacken. Also man kann eine Special Feed mehr oder weniger aufbauen und kann den besser machen. Das ist mir halt auch sowohl positiv wie auch negativ aufgefallen, weil man muss relativ viel rechnen. Also man muss dann sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel gestackt und kann dann irgendeine Aktion besser machen. Und da muss ich halt dann gucken, okay, ich habe jetzt so und so viel gestackt, wie viel besser wird die Aktion jetzt? Ist eine coole Idee an sich, macht gerade den Kampf aber ein bisschen, verlangsamt den Kampf schon ziemlich extrem. Und ich kann halt ein Beispiel sagen, wir haben gespielt, das war eigentlich ein Intrigenabenteuer mit halt einem Endkampf. Und also wir haben quasi genauso lang an dem Intrigenabenteuer gespielt wie am Kampf am Plus. Jetzt kommen halt viele neue Sachen dazu, die man erstmal wirklich verinnerlichen muss. Und das meine ich auch ganz ernst, man muss das verinnerlichen, damit halt der Kampf deutlich flüssiger abläuft. Ich habe das mitverfolgt in diversen Foren und in den Facebook-Gruppen. Da gab es viel Kritik am System, dass es unnötig komplex ist. Es gibt aber auch Leute, die halt ganz klar sagen, wir finden das gut, weil wir jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten haben. Das ist halt dann die Frage, bin ich eher jemand, der ein breit aufgestelltes Regelwerk haben möchte, wo ich viel mehr Optionen habe, die halt manchmal auch das eigentliche Spielerlebnis ein bisschen verzögern oder halt mich aus dem Spielerlebnis rausreißen, damit ich halt erstmal überlege, okay, ich habe jetzt das und das gemacht, jetzt habe ich die und die Optionen. Oder ich will halt einfach ein schnelles Spiel, das halt Fokus auf dem eigentlichen Spielerlebnis, also auf der Welt, auf der Geschichte liegt, wo ich mit den Regeln mich nicht groß belasten möchte. Das ist eigentlich der hauptsächliche Unterschied. Und wie gesagt, was die Fourth Edition definitiv richtig macht, ist, dass sie klar verstanden haben, dass man die Enemy Within Abenteuer zum Beispiel, die nicht in die Kampagne gepasst haben, definitiv ersetzen muss durch passendere Abenteuer. Und da ist auch viel Arbeit und auch Herzblut reingeflossen, meiner Ansicht nach. Und auch die sonstigen Supplements, also bieten halt einfach guten Fluff.
Oh, das klingt doch aber, als wären die Systeme einfach für unterschiedliche RollenspielerInnen gemacht.
Ja, kann man ganz klar so sagen, definitiv. Also wenn ich eher regellastige Regel werken möchte, dann bin ich mit der Forza Edition auf jeden Fall sehr gut bedient. Gewisse Dinge sind auch gleich geblieben, wie das Karrieresystem. Das ist immer noch sehr ähnlich. Also man findet viel Vertrautes wieder, aber bei den Regeln hat sich deutlich weiterentwickelt.
Ja, es wäre auch schade, wenn nicht, über die ganzen Jahre.
Wie tief ist denn das Rollenspiel verzahnt mit dem ganzen Metaplot? Ich erinnere mich beispielsweise, das war ja damals der Riesenaufschrei beim Warhammer Fantasy Tabletop, dass die ganze Spielwelt quasi auseinandergebrochen ist, weil dann Age of Sigmar gestartet ist. Hat das irgendwie einen Effekt oder kann ich quasi immer noch ganz gemütlich mein, in Anführungszeichen, klassisches seit 30, 40 Jahren existierendes Warhammer spielen?
Also das Age of Sigmar spielt ja als Regelwerk nach der Endzeit, also nach den Endtimes. Wenn ich das spielen will, dann wollte ich halt da zugreifen. Aber die Warhammer Forza Edition ist noch vor den Endzeiten angesiedelt. Das heißt, da spiele ich ganz normal, mehr oder weniger im Imperium, wie ich es halt kenne. Also zumindest habe ich so jetzt erlebt bisher und habe ziemlich viel in die Abenteuer reingelesen. Und gerade die Enemy Within spielt natürlich immer noch nicht genau in der gleichen Zeit wie früher, aber schon, es ist schon immer noch sehr extrem ähnlich. Und da ist von der Endzeit jetzt noch nicht groß was zu spüren.
Und wenn ich also in diesem Imperium spiele, was erlaubt mir denn das Rollenspiel zu spielen? Also ich vermute normale Menschen, das ist klar, aber darf ich jetzt beispielsweise auch einen Ork spielen oder eine Skaven-Ratte oder einen Elfen oder eine Elfin?
Ja, also die, ich sage jetzt mal, die Standardvölker wie Elfen, Halblinge und Zwerge und so weiter, die es von Anfang an gab als Spielcharaktere, die sind nach wie vor vorhanden. Aber eben in diesen Supplement-Bänden für die Orks, für die Skaven und so weiter, gibt es auch Regeln, wie ich eben solche Charaktere spielen kann. Also man kann sowohl die Gegner mit diesen Supplement-Bänden zu den verschiedenen anderen Völkern verbessern oder halt anpassen oder halt detaillierter gestalten. Oder man kann die auch spielen. Ja, das kommt mit ein bisschen Anpassung, kommt man es natürlich theoretisch früher auch schon. Da war eben Spielleiter oder Spielleiterin gefragt. Aber tatsächlich, und es ist auch diverser geworden, muss man ganz klar sagen. Ne? Also es gab früher keine, also dunkelhäutige Charaktere waren, in der First Edition gab es keinen Farbdruck, da war das ein bisschen schwierig festzustellen, aber dunkelhäutige Charaktere als zu spielen, gab es damals eigentlich wenig, auch in der Second und Third Edition, aber jetzt ist es natürlich komplett inkludiert. Man findet halt dann auch dunkelhäutige Händler, die halt dann aus Araby oder aus anderen Ländern kommen, die man dann quasi auch als Vorbilder oder als Templates quasi hernehmen kann, als Beispiele. Das war ja früher tatsächlich, hat halt im Imperium gespielt und da gab es natürlich schon auch exotischere Charaktere, aber die sind wirklich nicht wirklich groß in Erscheinung getreten, muss man schon so sagen. Und das ist jetzt auch allein schon durch die Bücher, durch die Abbildungen in den Büchern, ist das schon komplett aufgebrochen worden, meiner Ansicht nach.
Das ist auch gut so. Alles andere wäre sehr rückschrittig und würde mich zum Beispiel davon abhalten, sowas dann zu lesen oder zu spielen. Ja, es lag an der Zeit, klar, keine Frage.
Nee, das glaube ich gar nicht mal. Also gerade bei der Third Edition oder bei der Second, da hätte man das schon mehr mit einbauen können, aber es lag einfach kein Augenmerk drauf. Ich glaube, man hat sich halt gedacht, okay, wir spielen quasi in einem mittelalterlichen Deutschland. Wenn man sich jetzt mal das pseudomittelalterliche Deutschland von Warhammer anschaut und dann auf das in Anführungszeichen echte Mittelalter, dann gab es halt jetzt keine dunkelhäutigen Händler so gut wie, ja. Also das war dann wirklich eine absolute exotische Erscheinung. Und also ich glaube, da hat man versucht, so ein bisschen, was ja auch bei der First Edition ganz klar war, man wollte ja auch mit diesen pseudodeutschen Namen, die ja ein absoluter Klassiker sind, auch so ein Running Gag mehr oder weniger, man wollte ja so ein Mittelalter-Feeling erzeugen. Und da hat es halt anscheinend nicht so richtig reingepasst. Ja, das hat man jetzt also geändert.
Gut so.
Und was erlaubt mir Warhammer zu spielen? Also, was ich von Warhammer weiß, ist ja, dass es auch immer um diesen Konflikt geht zwischen den Menschen, Elfen, Zwergen, dies, das, die überleben wollen, und den Chaosgöttern, die alles kaputt machen wollen. Kann ich auch böse spielen und dafür kämpfen, dass die Chaosgötter gewinnen, oder verlangt das Spiel quasi, dass ich immer der Gute bin und dem Chaos aufs Maul gebe?
Also möglich ist es natürlich, auf jeden Fall auch einen bösen Charakter zu spielen. Das ist halt dann eine gewisse Anpassung durch die Spielleitung. Wenn man jetzt die normalen Abenteuerbände hernimmt oder die Kampagnen, dann spielt man tatsächlich gut die Charaktere. Also weil gut in Anführungszeichen, weil die verschiedenen Charakterklassen beziehungsweise die verschiedenen Karrieren natürlich nicht alle jetzt zwangsläufig gut als gut zu betiteln sind. Man hat Diebe, man hat zwielichtige Charakterklassen. Also da ist jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, dass das alles die strahlenden Helden sind, aber eben gerade bei Warhammer sind die Charaktere ja nicht die strahlenden Helden. Sie werden ja oft so ein bisschen quasi durch äußere Einwirkungen so dazu gezwungen, mehr oder weniger, um zu überleben, gewisse Dinge zu tun. Aber es sind eben nicht diese mit Hochglanz polierten Rüstungen auftretenden Gestalten, wie man es halt von gerade früher von vielen anderen Rollenspielen her kennt. Also das ist schon immer so ein zweischneidiges Wert, wo man da drauf balanciert, wenn man Charaktere bei Warhammer spielt. Und es gibt immer so ein bisschen ja dunkle Einflüsse, die eben auch die Charaktere logischerweise in Mitleidenschaft ziehen können oder sie halt auch dazu bringen können, sich jetzt nicht so großartig moralisch einwandfrei zu verhalten.
Dem kann ich aus meiner begrenzten Erfahrung nur zustimmen. Ich erinnere mich, wir haben die Einsteigerbox für die 4. Edition gespielt in unserer Mädels-Testrunde. Und die waren alle doch ein bisschen entsetzt tatsächlich, dass es nicht so trennscharf Gut und Böse gab und dass irgendwie es jetzt kein flauschig warmes Happy End gab bei dem vorgeschriebenen Abenteuer.
Ich finde, das ist nach wie vor der Kern von der Warhammer-Welt und von dem ganzen Warhammer-Hintergrund. Es ist nicht alles toll und es ist nicht schön. Und wenn man durch eine Stadt geht, dann ist die dreckig und dann gibt es da halt meistens keine Abwässerkanäle, sondern es gibt halt diesen ekligen Abfluss da in der Mitte der Straße und so weiter. Also das ist mir tatsächlich, wenn ich leite, auch wichtig, die Spielerin immer da drauf hinzustoßen wieder. Also es gibt Krankheiten, es gibt jede Menge Schurken, jeder versucht dich quasi über den Tisch zu ziehen. Man sollte nicht allein in eine schäbige Kneipe im Hafenviertel gehen und so weiter und so fort. Also das sind schon Dinge, die man immer im Hinterkopf haben sollte, finde ich, wenn man Warhammer spielt. Dass das da, wie gesagt, eben eine grimmige Welt voller Gefahren ist. Und das mit dem Grimmig, das nehme ich auch als Spielleiter, das nehme ich sehr ernst. Und die Gefahr lauert eben nicht jetzt immer nur von dem Drachen, der irgendwo in der Höhle hockt, oder von klassischen Fantasy-Ungeheuern, sondern die lauert halt auch, ja, in der schäbigen Spelunke, wenn man halt nicht ordentlich aufpasst. Und dann gibt es halt mal einen Knüppel auf dem Kopf, weil man halt einfach ausgeraubt wird oder ausgeraubt werden soll. Und wenn man da nicht auf der Hut ist, dann hat man halt Pech gehabt.
Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Die ist natürlich ein bisschen provokant, aber irgendwie passt sie halt auch so gut. Und zwar, natürlich geht es ja um Gut gegen Böse und Chaos gegen Ordnung. Und wenn ich so gerade bei Tabletop-Foren und so lese, Games Workshop, das sind die Ultra-Bösen. Und Games Workshop ist ja auch die Firma, die das Warhammer macht. Und deswegen frage ich dich, sind die wirklich so böse? Sollte ich die unterstützen?
Also, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr subjektive, da muss man halt mal, hat glaube ich jeder eine sehr subjektive Meinung dazu, die auch durch persönliche Erfahrungen geprägt ist. Ich kenne Leute, die haben als Ladenhüter, also teilweise auch als Ladenmanager in Games Workshop Läden gearbeitet. Ich kenne Leute, die sehr, sehr verärgert waren über die Änderungen im Tabletop, auch die Politik mit den Figuren ist Games Workshop oft angelastet worden, also mit den Figuren fürs Tabletop und so weiter. Ich persönlich habe schon ein gewisses Problem mit Games Workshop, weil schon einige Sachen passiert sind, wo man so recht sich drüber eifern konnte und sagen konnte, also das finde ich nicht okay. Also auch die Geschichte mit, dass die Second Edition so abgesägt wurde, so von heute auf morgen, ohne große Vorankündigung. Da steckt ja auch die Black Library oder Games Workshop irgendwie dahinter. Nichts Genaues weiß man tatsächlich nicht. Aber natürlich waren Leute wie ich, die dann die Second Edition halt ja gesammelt haben und auch gelesen haben und auch gespielt haben und gut fanden. Ja, oder auch Tabletopper, die da plötzlich vor einer neuen Edition des Tabletop standen, wo sie sagten, okay, da fehlen halt jetzt die Hälfte der Regeln, jetzt ist es halt quasi nur noch ein Kinderspiel, überspitzt gesagt. Die sind natürlich von Games Workshop teilweise heftig vor den Kopf gestoßen worden. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, die müssen halt irgendwie ihr Geld verdienen, kann man immer noch feststellen, dass einige von den Entscheidungen Also zumindest was jetzt die Hobby-Szene und die Fanszene angeht, schon teilweise fragwürdig waren. Und nicht umsonst haben viele Leute auch das Hobby aufgegeben. Jetzt nicht, weil sie irgendwie eine Familie hatten und sich da um Hausbau oder was auch immer kümmern mussten, sondern weil sie einfach gesagt haben, das war jetzt der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, und jetzt will ich den Laden nicht mehr unterstützen. Das kann man ja auch nachlesen in diversen Foren, was da teilweise für Sachen abgelaufen sind. Ja, und wenn man halt oft genug mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen wurde, dann muss man halt dann die Reißleine ziehen und sagen, okay, also dann wende ich mich jetzt einem anderen Tabletop zu oder einem anderen Regelwerk und lasse es jetzt hinter mir. Ja, also für mich ist, ich unterstütze die Warhammer, also zumindest das Regelwerk nach wie vor. Ich kaufe mir die Abenteuer, weil ich sie gut finde, weil ich die Welt mag. Aber nein, deswegen muss ich natürlich Games Workshop nicht unbedingt gut finden. Also das ist eigentlich Trend. Ich versuche schon das eine vom anderen definitiv zu trennen. Und ja, es gibt auch in der deutschen Spieleszene einige Verlage, wo ich sage, okay, finde ich jetzt nicht so wirklich prickelnd, was da passiert. Aber dann muss ich halt sagen, okay, unterstütze den Verlag möglichst nicht. Damit da irgendeine Resonanz zumindest zu verspüren ist. Weil sonst kann man natürlich sagen, ja, ich finde es scheiße, was die machen, aber ich kaufe die Sachen trotzdem. Das ist natürlich dann ein bisschen inkonsequent.
Ja, das hilft nicht wirklich. Du musst dann mit der Brieftasche halt tatsächlich wählen, in dem Sinne. Oder halt im Zweifel, wenn man tatsächlich das Spiel spielen will, dann halt Secondhand kaufen. Ne? Das ist halt immer die Alternative, um den Verlag nicht zu unterstützen.
Oder selber schreiben. Ja.
Oder selber schreiben, das geht auch.
Genau.
Dann hoffe ich doch, dass ihr alle den Podcast unterstützt, indem ihr 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify gebt, Kommentare schreibt, Abonnements abschließt. Ihr wisst den ganzen Kram, den jeder Podcast von euch möchte. Auch das möchten wir natürlich alles. Und unterstützt natürlich auch gerne den Karl-Heinz Zapf. Der ist nämlich sehr kreativ und auch sehr gut in dem, was er tut. Und deswegen, Karl-Heinz, ich danke dir ganz herzlich, dass du dich quasi aus dem Krank.
Ganz kurz noch.
Jetzt war ich gerade dabei, dich zu loben. Jetzt ist es vorbei.
Ja, Lob, du weißt, das Lob vertrage ich nicht. Ich muss mich immer selbst beweihräuchern, sonst werde ich da unruhig. Ich wollte aber noch ganz kurz da eben einhaken mit dem selber schreiben, weil mir ist ein ganz tolles Kompliment auf der Messe passiert. Da habe ich zu hören gekriegt. Ich war bei Oliver Hoffmann. Und der hat zu mir gesagt, gegenüber einer Kollegin am Stand, ich wäre der beste Warhammer-Abenteuerschreiber in Deutschland. Grob so war die Aussage. Und das ging wirklich runter wie Honig, weil wenn man von so jemand sowas zu hören kriegt, das ist nochmal echt eine andere Hausnummer. Jetzt darfst du mich weiter loben.
Gut, und damit wissen wir, warum wir dich hier eingeladen haben. Nein, also vielen Dank, dass du dich quasi aus dem Krankenbett erhoben hast, hochgekämpft hast, trotz Husten, Fieber und Schmerzen, damit du mit uns jetzt podcasten kannst, damit die HörerInnen mal was von diesem doch manchmal ein bisschen im Vergleich untergehenden, aber doch sehr guten Rollenspielsystem erfahren. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und natürlich, Patrick, vielen Dank, dass du trotz deines neuen Jobs und deines baldigen Ruhms wieder Zeit für mich hattest.
Ja, irgendwann bin ich wichtiger als du. Dann, keine Ahnung, mache ich meinen eigenen Podcast mit Blackjack und Nutten. Aber ist egal.
Okay, ich werde dafür sorgen, dass ich dich weiter unten halte. Gut. Tschüss, ihr beiden.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ich kann noch nicht das beste Spiel aller Zeiten nennen, aber ich kann definitiv das schlechteste Videospiel aller Zeiten benennen. Das war nämlich Auf der Suche nach den Ringen. Und das habe ich mir damals gekauft, weil das Thema nämlich quasi der Herr der Ringe war. Man konnte einen von 4 Charakteren spielen, die verschiedene Fähigkeiten hatten. Nur war das deswegen so schlecht, weil die Grafik war natürlich grausam, also deutlich schlechter als vergleichbare Konsolen damals. Und die Charaktere hatten so unterschiedliche Fähigkeiten, die teilweise so schlecht oder halt so gut waren, dass man gewisse Charaktere gar nicht spielen konnte oder wollte. Zurück kurz noch zu den, ich weiß, ich schwadroniere schon wieder ein bisschen, noch kurz zurück zu den Eingangsbereichen verschiedener Örtlichkeiten, wo man Videospiele spielen konnte. Was ich wahnsinnig gern gespielt habe, war Gorf. Kennt wahrscheinlich auch keiner mehr. Das war so ein abgekupfertes Weltraum-Ballerspiel. Und zu guter Letzt, was wollte ich jetzt noch sagen? Videospiele, jetzt habe ich natürlich prompt den Faden verloren. Wieder Gorf. Ach ja, jetzt ist egal. Jetzt habe ich den Faden verloren.